Deutschlandfunk. Agenda.
Zur Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Erinnern Sie sich noch an das Jahr 1996, an den gesellschaftlichen Aufschrei gegen eine große Rechtschreibreform? Vor nunmehr 26 Jahren wehrten sich Kritiker mit Unterschriften, Kampagnen und Volksinitiativen gegen die neuen Rechtschreibregeln. Und schon damals ist klar geworden, wie sehr Veränderungen unserer Sprache Menschen emotionalisiert, wie leidenschaftlich sich Befürworter und Gegner über neue Formen unserer Sprache streiten können. Und heute ist es das Gendern, das längst zu einem gesellschaftlichen Aufregerthema geworden ist. Etwa, wenn ich als Moderator, wie ich es gerade getan habe, nur von Kritikern der Rechtschreibreform spreche und nicht von KritikerInnen. Gleiches gilt auch für die erwähnten ReformbefürworterInnen und GegnerInnen. Wir wollen heute in der Sendung Agenda über die Debatte rund ums Gendern sprechen und dabei versuchen zu verstehen, warum diese Debatte oftmals so erhitzt geführt wird, teils bis in den privaten Bereich auch hinein, und worum es geht in dieser Auseinandersetzung. Geht es vor allem um die Anerkennung der gesellschaftlichen Gleichberechtigung und Gleichstellung von Mann und Frau, die endlich auch sprachlich vollzogen werden soll, oder um den Erhalt der deutschen Sprache, die, kritisch betrachtet, droht etwa durch das Gender-Sternchen zerstückelt zu werden. Sie können mitdiskutieren, anrufen, uns eine E-Mail schreiben. Worum geht es bei diesem Gendern? Warum erhitzt es so viele Gemüter? Ist es tatsächlich eine Debatte, die die Mehrheit bewegt, oder ist es doch nur ein Minderheitenthema? Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben mir eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann können wir Sie auch zurückrufen und eventuell auch in diese Sendung, in die Diskussion mit einbeziehen. Meine Gäste heute Morgen aus Bonn zugeschaltet ist die Professorin Doris Mathilde Lucke. Frau Lucke, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl, und guten Morgen auch an alle, die uns jetzt zuhören. Wie Sie sehen, habe ich versucht, das Problem durch Relativsatz zu lösen.
Soziologin und bis 2019 erste Professorin für Soziologie an der Universität Bonn. Und mit in der Runde dabei ist Professor Henning Lobin. Er ist Linguist und Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim. Herr Lobin, guten Morgen.
Guten Morgen. Guten Tag, Herr Röhl. Guten Tag, Frau Lucke.
Hallo. Vielleicht fangen wir, Herr Lobin, mit Ihrem Buch an. Ich glaube, im vergangenen Jahr erschienen Sprachkampf. Da geht es auch in einem Kapitel um die geschlechtergerechte Sprache. Und das ist überschrieben mit dem Stichwort Schlachtfeld. Warum der Begriff Schlachtfeld, wenn es darum geht, sich mit gendergerechter Sprache auseinanderzusetzen?
Ich glaube, weil tatsächlich dieses Thema zu einem Schlachtfeld geworden ist, durch verschiedene Aktivitäten, die dieses Thema eben auch sehr, sehr prominent positioniert haben und gezeigt hat, haben, dass wir hier eine bestimmte Positionierung eigentlich auch verbinden in der ganzen Thematik und man damit auch sehr gut andere Themen vermitteln kann. Ich glaube, das ist sehr deutlich geworden an verschiedenen Aktivitäten, Umfragen, aber auch Aufrufen auf der einen Seite, politischen Aktivitäten auf der anderen Seite, die hier in den letzten Jahren zu verzeichnen gewesen sind.
Frau Lucke, sehen Sie das ähnlich? Schlachtfeld, würden Sie das auch sagen, wenn es um die Debatte rund um die gendergerechte Sprache geht?
Oh ja, und ich bin teilweise ja mittendrin. Also ich finde, Herr Lobin hat es sehr, sehr treffend beschrieben. Und ich kann mich auch selten an Debatten erinnern. Jetzt, wenn man mal absieht von Paragraph 218, Sterbehilfe, Atomkraft, die tatsächlich so die Gemüter erregt haben. Und es gibt ja im Grunde genommen nur wenige Probleme, die tatsächlich das Zeug dazu haben, zu einer bestimmten Zeit zum Thema zu werden.
Wir werden gleich, Frau Lucke, noch ausführlich auch über Mails sprechen, die wir bekommen haben. Und ich sage mal, Stichwort gesellschaftliches Aufregerthema. Wir haben im Vorfeld viele, viele Mails bekommen. Sie sagen, es ist ein Thema. Wir haben auch Hörerinnen und Hörer, die sagen, es ist eigentlich kein Thema. Es ist zumindest kein Thema im realen, im täglichen Leben. Aber ich denke, das ist ein Punkt, den wir sicherlich ansprechen werden. Herr Lobin, seit wann wird denn gegenseitig gekämpft, wenn wir mal bei diesem Bild Schlachtfeld bleiben?
In diesem Themenbereich eigentlich schon relativ lange, denn denken Sie nur an das Wort Fräulein. Das ist ja auch schon ein Teil dieses Themas gewesen, dass man in den 70er Jahren begonnen hat, darauf öffentlich zu verzichten. Und es hat auch in den 70er Jahren schon die Bewegung der sogenannten feministischen Linguistik gegeben, in der darauf gedrängt wurde, dass Frauen sprachlich sichtbarer werden. Das ist schon damals das Thema generisches Maskulinum gewesen, das Sie eben am Anfang auch schon angesprochen haben, aber auch einige andere Dinge. Und seitdem wird beispielsweise sehr viel häufiger von Wählerinnen und Wählern gesprochen und nicht nur vom Wähler in politischen Ansprachen beispielsweise. Insofern ist dieses Thema seitdem eigentlich Schritt für Schritt in die Öffentlichkeit gekommen. Seit einigen wenigen Jahren allerdings ist eben es erweitert worden über die Kennzeichnung von Frauen und Männern in sprachlicher Hinsicht hinaus, wofür wir auch gute Möglichkeiten haben sprachlicher Art, hin zu der Kennzeichnung geschlechtlicher Vielfalt überhaupt. Das, was eben mit dem Begriff Gender gekennzeichnet sein soll. Und dafür haben wir sehr viel weniger sprachliche Möglichkeiten und haben größere Probleme, dieses, wenn es ein Anliegen ist, das man annimmt, sprachlich entsprechend zu kennzeichnen.
Frau Lucke, wir haben gerade ja den Blick in die Vergangenheit geworfen. Linguistinnen, ich glaube in den 80er Jahren, haben gesagt, das Deutsche, das ist eine Männersprache, sehr maskulin geprägt. Sehen Sie das als Soziologin ähnlich?
Ja, also tatsächlich, Sie haben ja fast wörtlich den Buchtitel von Louise F. Pusch genannt, Das Deutsche als Männersprache. Das ist meines Wissens Anfang der 80er Jahre oder genau 1980 erschienen und das hat damals Furore gemacht. Bis dahin war uns, übrigens meine Diplomurkunde ist tatsächlich noch auf Fräulein ausgestellt und das wurde ja aber dann kurz drauf aus der Amtssprache herausgenommen, wie Herr Lubin gerade beschrieben hat. Also ich bin sozusagen Zeitzeugin auch schon für die damaligen Ereignisse. Und Marie-Louise Pusch, der war aufgefallen, so beginnt sie auch ihr Buch, dass in unseren Pässen steht, der Inhaber dieses Passes ist Deutscher. Da hat man sich also furchtbar damals schon drüber aufgeregt und gesagt, das ist doch egal, aber es ist eben nicht egal. Ja, Sie hören ja auch nicht auf den Namen Meier, wenn Sie Müller heißen beispielsweise. Also muss es auch so benannt werden. Der andere Punkt ist, das hat Herr Lubin auch gerade angesprochen, und das ist, glaube ich, Teil dieser gar so großen Aufregung, dass man eben nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern jetzt zwischen den vielen Geschlechtern auch noch unterscheiden will. Und ich denke, das macht dann tatsächlich Angst, weil man den Eindruck hat, die ganze Geschlechterkategorie verflüssigt sich ja. Es war ja damals, wenn ich das noch kurz anfügen kann, schon also eine Großtat im Bereich des Rechts, dass 1949 tatsächlich, also 1949, nicht etwa 1849, in unser Grundgesetz reingeschrieben wurde, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Punkt. Also das ist nachgerade revolutionär. Man könnte das ja auch so deuten, dass da tatsächlich anerkannt wurde, auch Frauen sind Menschen. Weil nämlich in Satz 1 steht, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Herr Lubin, ich gebe die Frage auch mal an Sie weiter. Die deutsche Sprache sehr maskulin geprägt, das Deutsche eine Männersprache. Würden Sie das auch so unterschreiben als Linguist?
Na, Männersprache ist kein linguistischer Begriff, aber es ist so, dass eine Sprache immer auch die gesellschaftlichen Verhältnisse gewissermaßen kodiert. Und zwar nicht von heute auf morgen, sondern in sehr langen Prozessen diese gesellschaftlichen Voraussetzungen aufgreift und in sprachlicher Form gewissermaßen speichert. Und das ist etwas, was wir durchaus im Deutschen verzeichnen können, weil ganz einfach es wirklich so ist, dass eben auch in der Vergangenheit zum Beispiel sehr viele Berufe ausschließlich von Männern auch ausgeübt worden sind, ist eben das Thema generisches Maskulinum eines, das eben in der Vergangenheit sehr stark tatsächlich auch mit der Kennzeichnung wirklich real von Männern auch verbunden war. und dann erst im Zuge der Veränderung der gesellschaftlichen Umstände so sich diese Frage gestellt hat, ja, wie ist das denn überhaupt? Muss man nicht hier genauer differenzieren? Und insofern sind wir gerade in einer Situation, glaube ich, wo wir eine Sprache, die über einen sehr langen Zeitraum durch gesellschaftliche Verhältnisse geprägt worden ist, die heute so nicht mehr gelten, was etwa in Hinsicht auf die Gleichstellung der Frau in sehr vielen Bereichen ja zurückzuführen ist. Und wir dieses nun zunehmend als eine Diskrepanz ansehen, sodass dadurch der Anlass entstanden ist, auch über die Abbildung eben dieser gesellschaftlichen Verhältnisse in der Sprache eben sich Gedanken zu machen.
Wir können es ja mal, Herr Lubin, an einem Beispiel deutlich machen. In dem Moment, wo ich im Singular sage, der Schüler, der Lehrer, gibt es kein Problem. Ich kann auch Lehrerin, Schülerin sagen. Aber in dem Moment, wo ich dann in den Plural gehe, also eine Gruppe von Lehrern oder Schülern meine, dann und das generische Maskulinum anwende, sind Frauen bisher mitgedacht worden, ohne dass sie tatsächlich auch konkret angesprochen werden? Oder kann man sagen, dieses generische Maskulinum ist nicht gleichzusetzen, auch mit dem biologischen Maskulinum, und am Ende sind beide, nämlich Frauen und Männer und vielleicht auch die, die sich zwischen den Geschlechtern auch sehen, sind mitgedacht.
Es gibt beide Verwendungsweisen. Es ist definitiv so, dass es eben auch die Gewohnheit gibt, das kann man einfach nicht leugnen, dass eben mit einer maskulinen Form tatsächlich die ganze, eine ganze mehrgeschlechtliche Gruppe auch tatsächlich bezeichnet wird. Was weiß ich, dass man sagt, Ärzte verdienen, meinen einige Leute, heute immer noch zu viel oder so etwas. Ärzte. Allerdings können Sie genau das gleiche Wort nehmen und wenn Sie das in einen Kontext stellen, in dem eben auch Frauen explizit gemeint sind, Ärztinnen, hat dieses Wort eben nur noch maskuline Bedeutung und ist tatsächlich wirklich ausschließlich auf Männer ausgerichtet. Also beispielsweise Ärzte wählen häufig das Fachgebiet Chirurgie, Ärztinnen sind in anderen Bereichen eher vertreten oder so etwas. Ich weiß nicht, ob diese Aussage stimmt, aber nur als ein Beispiel. Und da können Sie sehen, dass es sozusagen auf den Kontext, auf den Zusammenhang ankommt, in welcher Weise ein solches Wort gedeutet wird. Das ist ein Zeichen dafür, dass es nicht das generische Maskulinum einfach so gibt, sondern dass es in gewissen Gebrauchszusammenhängen sich befindet. Und da ist genau der Punkt, wo man sich auch in der Linguistik selbst nicht einig ist. Einige sagen, es gehört zum Sprachsystem, es ist sozusagen fest eingebaut. Die anderen sagen, es ist eine Gebrauchskonvention. Und wenn wir den Gebrauch in einer großen Vielfalt der Gebrauchssituationen ändern, dann wird sich dieses generische Maskulinum auch selber in seinem Charakter verändern und vielleicht verschwinden. Das sind zwei Grundpositionen, die nicht so gut vereinbar sind.
Frau Lucke, wir haben das Thema ja genannt, gesellschaftliches Aufregerthema. Wir kennen das, ich habe eben die Rechtschreibreform angesprochen. Wenn ich die Reaktion unserer Hörerinnen und Hörer nehme aus den letzten Jahren, dann gehören Anglizismen deutlich auch dazu, zum Thema Emotionalisierung und Aufregung. Warum das Thema Gendern? Warum ist es aus Ihrer Sicht ein derartiges Aufregerthema?
Also immer, wenn Sie bestimmte Themen mit dem Geschlecht verbinden, dann steigt das Empörungspotenzial. Das habe ich selbst also in meinen Vorlesungen und Seminaren erlebt. Es ging nie so hoch her, als wenn über das Thema Geschlecht und Geschlechterverhältnisse diskutiert wurde. Also da haben sich selbst die Studentinnen und Studenten in die Haare bekommen, interessanterweise Crossgender. Also es war keineswegs so, dass die jungen Frauen heute jetzt alle Feministinnen sind und die jungen Männer Antifeministen, sondern da tut sich ganz viel. Und das war mir auch für mich hochinteressant zu beobachten, wie sich ganz in den Anfängen, als ich meine ersten Gender-Seminare gemacht habe, die wenigen Studenten, die kamen, verhalten haben, auch in ihrem Sprachverhalten, wie die typischen Minderheiten. Und da wurde mir klar, das geht gar nicht so sehr um Männer und Frauen, sondern es geht um Mehrheiten und Minderheiten. Und das scheint mir auch ein Teil dieses Empörungspotenzials zu sein, weil man sagt, holla, da geht es ja gar nicht nur um Männer und Frauen und um Geschlechter, sondern es geht um Mehrheiten, Minderheiten, Etablierte und Außenseiter. Jetzt haben wir diese große konzertierte Outing Lobbying-Aktion, gerade in der Kirche beispielsweise. Wir haben den Fall, das habe ich gerade jetzt in den Nachrichten nochmal mitgehört, den Streit um Atomkraft. Da wird eben über die Taxonomie gestritten. Da ist also auch die Sprache wieder drin. Und ich glaube, das wird jetzt zumindest in Teilen der Bevölkerung immer bewusster und zum Problem. Auch wenn ich sicherlich als Soziologin differenzieren würde, dass das Thema, was wir jetzt verhandeln, nicht in allen Milieus gleichermaßen präsent ist.
Das würde ich gerne Herr Lubin auch an Sie weitergeben, weil das ist eine erste Reaktion auch unserer Hörerinnen und Hörer, die sagen, das ist ein Minderheitenthema und es gibt ja auch entsprechende Umfragen. Ich glaube, ich habe hier noch das ZDF Politbarometer. Danach sagen 71% finden die Verwendung zum Beispiel von Gender-Sternchen nicht gut. Gendersprache in den Medien, darüber über die Medien werden wir gleich nach den Nachrichten ausführlich reden, zu 48% überhaupt nicht wichtig. Also ist das ein Minderheitenthema, das wir auch heute hier aufgreifen, das eigentlich im Alltag vieler Menschen, vielleicht der Mehrheit der Menschen, überhaupt keine Rolle spielt?
Möglicherweise tatsächlich so. Allerdings bedeutet das ja nicht, dass es völlig irrelevant ist, denn wir leben in einer Gesellschaft, in der auch Minderheiten tatsächlich eine Stimme haben. Und dieses hat sich, glaube ich, in sprachlicher Hinsicht in diesem Bereich verändert. Deshalb ist dieses Thema so präsent geworden. Aber ich stimme auch Frau Lucke zu. Wir haben hier es mit einem Thema zu tun, das vielleicht als solches in rein sprachlicher Hinsicht nicht wirklich sehr wichtig ist. Das sage ich sogar auch als Linguist. Aber es wird deshalb wichtig, weil es eine Art Symbolfunktion für gesellschaftliche Prozesse, für gesellschaftliche Positionierungen insgesamt eingenommen hat. Und wir eigentlich anhand dieses Themas über unsere Auffassung von Gesellschaft insgesamt miteinander sprechen. Und das macht dieses Thema wieder so aufgeladen. Denn wenn es so unwichtig wäre, dann wäre diese Debatte ja nicht so erregt geführt worden in der letzten Zeit, sondern wäre vielleicht versandet und wir würden überhaupt nicht mehr darüber jetzt diskutieren.
Am Telefon ist unsere erste Hörerin und zwar Cornelia Bethke aus Berlin. Frau Bethke, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Das Gendern, ein Minderheitenthema aus Ihrer Sicht? Wir haben ja gerade über Minderheit und Mehrheit gesprochen.
Im Moment noch, hoffentlich nicht mehr lange.
Ah, okay. Nun wollen wir ja heute gar nicht so sehr dieses Pro und Contra austauschen, sondern ein bisschen verstehen, warum das Thema so derart emotionalisiert, warum es auch so geführt wird, wie es derzeit auch geführt wird. Was sagen Sie, wo sehen Sie die Gründe für die Emotionalisierung?
Ich denke, dass alles, was neu ist, erstmal auf Widerstand trifft und ich kann es mir nicht genau erklären, weil ich das persönlich sehr, sehr wichtig finde. Mein Argument ist, ich halte es mit Viktor Klemperer, der ja LTI, die Sprache des Dritten Reiches, geschrieben hat und damals sehr, sehr deutlich gemacht hat, wie Sprache ins kollektive Unbewusste sozusagen eingespeist wird und das Denken verändert. Und im positiven Sinne, also damals war das eher im negativen Sinne, zu verstehen, heutzutage im positiven Sinne würde das bedeuten, dass wenn wir wirklich gendern im Laufe der Zeit, dass der Respekt vor Frauen auch größer wird. Davon bin ich überzeugt. Das heißt, ich bin auf alle Fälle dafür, in jeder Hinsicht Frauen auch sprachlich mit einzubeziehen. Und auch die Geschlechterdiversität auch irgendwie mit einzubeziehen, auch wenn das ein bisschen von der Schrift her und vom Formulieren eben immer auch ein bisschen umständlicher ist.
Sprache verändert das Denken, haben Sie gerade gesagt. Ich gebe das gerne mal weiter. Herzlichen Dank erstmal auch für Ihren Anruf, Frau Lucke, an Sie. Auf der einen Seite bekommen wir mit, dass die gesellschaftlichen Veränderungen Sprache verändert haben und gleichzeitig verändert Sprache auch unser Denken und damit auch letztlich wiederum unsere Gesellschaft?
So ist das. Also unsere Sprache ist gewissermaßen ein Schriftzug einer bestimmten Zeit unserer Gegenwart. Sie ist deren Spiegel und ist aber auch sozusagen ein Seismograph, also ein Vorläufer künftiger Entwicklungen, an denen man zum Beispiel auch einen Mentalitätswandel ablesen kann. Wenn sich die Sprache verändert, verändert sich das Denken und irgendwann verändert sich dann auch das Handeln.
Herr Lubin, aus Ihrer Sicht, Sprache verändert das Denken?
Also es gibt ein Wechselspiel zwischen Denken und Sprache auf alle Fälle. Es ist ja eine ganz alte, klassische Sprache. Was ist zuerst da? Es bedingt einander. Das weiß man heute sehr genau. Wir können nicht sozusagen jenseits der sprachlichen Form denken, aber wir sind auch keine Sklaven der sprachlichen Form. Es ist eher sozusagen so eine Art statistischer Zusammenhang, dass man tendenziell beispielsweise bei einer Beidnennung auch Frauen eher natürlich mitdenkt, als wenn man nur die männliche Form verwenden würde. Und das ist tatsächlich in einer ganzen Reihe, schon seit geraumer Zeit, muss man das sagen, von Experimenten, psychologisch, kognitionspsychologischen Experimenten untersucht worden, wo man festgestellt hat, ja, natürlich ist es so, dass die Sprache, die Sprachverwendung nicht spurlos an der Wahrnehmung der Wirklichkeit vorbeigeht und insofern hier auch eine entsprechende Unterstützung derartiger Positionen gegeben ist.
Frau Lucke, wenn wir nochmal bei diesem Begriff Sprachkampf bleiben von Herrn Lubin und uns anschauen, wer kämpft gegen wen? Ist es ein Kampf der Elite untereinander? Ein Kampf der Bildungsnahen? Ist es ein Kampf der Geschlechter? Ein Kampf der Generationen? Was würden Sie sagen?
Ich würde sagen, es ist ganz generell ein Kampf der Ohnmächtigen gegen die Sprachmächtigen und Wortgewaltigen. Und dieser Kampf wurde bislang tatsächlich ja auch als Geschlechterkampf geführt, lässt sich aber auch, wie ich das vorher schon angedeutet habe, übertragen. Und das ist im Grunde genommen der Zündstoff. Es ist über Sprache wird ein Machtkampf geführt.
Also es ist ein Machtkampf für Sie,
ja,
ganz klar.
Mhm.
Und wer sind die Ohnmächtigen und wer sind die Sprachmächtigen?
Also diejenigen, die keine Sprache haben, für die es keine adäquaten Worte, keine Begrifflichkeiten gibt, das
Frau Lucke,
sind die Stummen.
Frau Lucke, ich habe die Frage gestellt zu einem Zeitpunkt, wo wir die Nachrichten tatsächlich im Blick nehmen müssen. Ich stelle sie nach den Nachrichten nochmal und dann können wir das auch dann direkt auch weiterführen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Die Debatte ums Gendern weiter nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk. Agenda.
Die Sendung Agenda heute zum Thema gesellschaftliches Aufregerthema, die Debatte ums Gendern mit der Professorin Doris Mathilde Lucke. Sie ist Soziologin und war bis 2019 die erste Professorin für Soziologie an der Universität Bonn. Und Professor Henning Lubin ist bei uns, er ist der Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim. Falls Sie mitdiskutieren wollen, 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Frau Lucke, jetzt habe ich Sie vor den Nachrichten, musste ich Sie unterbrechen. Es ging um die Ohnmächtigen und die Sprachmächtigen und die Frage von mir, wer sind in dieser Debatte rund ums Gendern, wer sind die Ohnmächtigen und wer sind die Sprachmächtigen?
Da hatte ich schon angefangen zu antworten, dass das bislang also schon die Grenze ging zwischen Frauen und Männern, wenn Sie sich etwa erinnern, dass die Unterschrift einer Frau noch bis in den 60er Jahren auf ihre Rechtsgültigkeit angezweifelt wurde. Das heißt, Frauen hatten keine Stimme, sie dürfen überhaupt auch erst seit 1919 wählen, sie hatten keinen Sitz und keine Stimme. Also das sind auch Zeichen irgendwie der Unterdrückung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Und wer die Definitionsmacht hat, hat die Deutungshoheit über die Weltsicht und er hat, darüber haben wir jetzt noch nicht so gesprochen, auch über das Recht Zugriff auf Menschen. Wer ist denn, es geht ja nicht nur darum, was gesprochen wird, sondern auch wer überhaupt das Recht hat zu sprechen. Und ich sehe es zum Beispiel überhaupt gar nicht als selbstverständlich an, dass ich jetzt hier die Möglichkeit habe, als Frau im Deutschlandfunk überhaupt zu Wort zu kommen.
Im
also
Jahre
meiner Mutter oder meiner Großmutter wäre das nicht gestattet gewesen.
Aber ich würde sagen, im Jahre 2022?
Allmählich.
Allmählich.
Aber trotzdem haben wir, wenn ich das noch anfügen kann, kann. Wir haben ja immer noch so eine Dominanz des Maskulinen in der Sprache. Wenn Sie etwa das kleingeschriebene Mann nehmen, also man wird davon ausgehen können, dass, dann ist das uns, Herr Lubin hat es schon angesprochen, das entspricht unseren Hörgewohnheiten und man nimmt daran keinen Anstoß. Schreiben Sie aber das Frau klein, dann sagt man, aha, das ist der Marker für eine Feministin. Genauso wie es uns in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass wir sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, damit machen wir ja gerade durch die Verbindung Damen und Herren, das ist die Konjugation und sie unterscheidet. Also wir machen permanent diese Unterscheidung, die ja im Grunde genommen unsinnig ist. Wenn ich ein Publikum vor mir habe, adressiere ich ja nicht irgendwelche Geschlechtsteile.
Vielleicht passt dazu, Herr Lubin, eine Mail, die wir bekommen haben von Horst Wieland. Der sagt, das dauernde Betonen der Geschlechtlichkeit scheint mir nicht der richtige Ansatz zu sein. Ist das die Gefahr beim Gendern, dass diese Geschlechtlichkeit permanent in der Sprache reflektiert wird und im Vordergrund steht?
Das ist auf alle Fälle einer der gewichtigen Kritikpunkte, die immer wieder auch vorgebracht werden. Die Betonung sozusagen einer Kategorie von Menschen oder die Menschen ausmacht und andere, wie beispielsweise andere körperliche Eigenschaften oder soziale Stellung oder so etwas, wird ja nicht in ähnlicher Weise versprachlicht. Das ist eine Kritik, die man durchaus so auch ernst nehmen kann. Eine Konsequenz ist dann oftmals die, dass gesagt wird, ja, dann soll man das generische Maskulinum verwenden. Das ist doch genau die Form, die keine bestimmte geschlechtliche Markierung aufweist. Und da sagen dann wiederum andere Leute zu, nein, da ist doch immer noch eine gewisse Kennzeichnung drin und die Frauen bleiben da unerwähnt. Also es ist sehr schwer eigentlich daraus herauszukommen, aus einer wirklich sozusagen ungeschlechtlichen Anrede von Menschen, die vorzunehmen. Dafür haben wir nur sehr wenige Formen und das sind teilweise sehr indirekte Formen oder Partizipialformen, Studierende und Ähnliches, die auch nicht so flüssig oftmals klingen.
Herr Lubin, Aufregerthema. Wir bekommen Mails über Mails, haben schon viele bekommen. Ich nenne mal so ein paar Zitate. Diktat von oben. Es sind abgehobene akademische Kreise, die über Sprache ein neues Bewusstsein schaffen wollen. Ideologisch betriebene Sprachreinigungsversuche. Es geht um das Thema Bevormundung und Bevormundungsgesellschaft. Das sind so die Stichworte, die hier kommen. Eine Minderheit, die über die Mehrheit die Sprache auch erziehen will. Deswegen nochmal die Frage auch an Sie, Herr Lubin. Wer kämpft gegen wen? Alt gegen Jung? Ist es eine Bildungselite? Ist es konservativ gegen progressiv, auch im politischen Sinne, im gesellschaftlichen Sinne?
Das macht die Diskussion, die ganze Debatte, glaube ich, sehr, sehr schwer, dass wir hier sehr schwer nur einzelne Kategorien in den Vordergrund stellen können. Wir können nicht sagen, alt und jung, links gegen rechts oder so etwas, stehen hier gegeneinander. Wir haben teilweise das Phänomen, dass diese Debatte ausgenutzt wird. Sie wird beispielsweise politisch auch ausgenutzt in einer und in der anderen Richtung. Und das ist es, was dann tatsächlich sie auch zusätzlich auflädt. Allerdings haben wir durchaus eben eine große Vielfalt in unserer Gesellschaft heute zu verzeichnen. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass wir sozusagen den Geist nicht mehr in die Flasche zurückbekommen werden. Es wird oftmals davon gesprochen, Sprachpolizei würde hier irgendwie ihre Tätigkeit aufnehmen und man würde überhaupt nicht mehr frei reden können. Ich glaube, dass wir alle gut daran tun, wenn wir tatsächlich betonen, dass wir die freie Rede hochhalten. Aber das bedeutet ja auch, dass wir das Gegenüber ernst nehmen in der Art und Weise, wie diese Person sich sprachlich artikulieren möchte und wie sie vielleicht auch angesprochen werden möchte. Da kommen wir so leicht nicht raus eigentlich.
Ich möchte die Runde gerne erweitern, denn mit dabei ist Brigitte Beetz, Medienjournalistin hier aus Köln. Frau Beetz, guten Morgen erstmal.
Ja, schönen guten Morgen an alle.
Es ist pure Symbolik und Machtspiel der medialen Elite, lese ich hier, wenn ich unsere Hörerinnen und Hörer-Mails anschaue. Leider wurde dieses Thema gefühlt nur von Redakteuren und Journalisten geschaffen. In der realen Welt spielt es keine Rolle. Es ist die Rede davon, dass dadurch auch Gehirnwäsche auch geschaffen werden soll. Auch in den Medien, im Rundfunk sei dies der Fall. Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht die Medien bei dieser Gender-Debatte?
Ja, Medien, der Name sagt es ja schon, sind ja Übermittler von Wirklichkeit. Also wir als Journalistinnen und Journalisten sind ja aufgefordert, das abzubilden, was gerade passiert. Und da müssen wir, glaube ich, oder muss ich auch unsere Zuhörerschaft ein bisschen dazu auffordern, jetzt nicht den Überbringer der Nachricht zu erschießen, weil einem die Nachricht nicht passt. Denn ich habe jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung nochmal geguckt. Es wird in den Medien eigentlich viel weniger gegendert, als es vielleicht für viele den Anschein hat. Das liegt daran, dass, wenn gegendert wird, das ganz oft im Fernsehen zum Beispiel gemacht wird, in den audiovisuellen Medien überhaupt. Da fällt es natürlich dann auch schneller auf. Wobei zum Beispiel in der ARD wird das viel weniger getan, zumindest im ersten Programm, als es zum Beispiel im zweiten Programm ist. Ja, also wir erinnern uns, dass im Heute-Journal oder in Heute dann nicht von Damen und Herren mehr die Rede ist, sondern von alle, dass dann auch diese Pause, dieses sogenannte gesprochene Gender-Sternchen gesprochen wird. In den Zeitungen sieht das ganz anders eigentlich aus. Eigentlich gibt es unter den Massenmedien nur die Taz, die kleine Berliner Tageszeitung, die das extrem macht, aber die hat natürlich auch ein Klientel, die bedient ein gewisses Klientel, ein akademisches Klientel, das sich als sehr divers versteht und das bitte auch in seiner Zeitung abgebildet haben möchte. Aber in den klassischen Zeitungen wird es ja viel zurückhaltender gemacht, meistens eher über diese Funktion, diese Partizipialkonstruktion, die schon angesprochen wurde, dass man eben nicht MitarbeiterInnen zum Beispiel sagt, sondern Mitarbeitende. Also es ist auch in den Nachrichtenagenturen zum Beispiel, es wird eigentlich in dem Sinne, wie Frau Lucke wahrscheinlich gerne gegendert haben möchte, gar nicht gegendert.
Wenn man gendert oder nicht gendert in den Medien, geschieht das aus Ihrer Sicht aus Überzeugung oder weil man glaubt, die potenziellen Kundinnen und Kunden, die man dort hat, man will die nicht vergraulen oder man möchte dann doch sich so ausdrücken, wie es dann vielleicht am anderen Ende auch bei denen, die die Zeitung lesen oder zum Beispiel dann auch das Heute-Journal sich anschauen, weil es dort so erwartet wird?
Nein, ich glaube, die es tun, die machen es schon aus einer gewissen Überzeugung heraus. Es gibt ja im Allgemeinen auch keine Pflicht dazu. Also zum Beispiel im Deutschlandfunk, in dem Sinne, in dem wir uns jetzt hier befinden, gibt es keine Pflicht dazu. Wir können, ich will nicht sagen, machen, was wir wollen. Wir sollen natürlich darüber nachdenken, wie wir gendersensibel sprechen. Dazu gehören übrigens ja nicht nur Mann und Frau, sondern es gehören auch Menschen dazu, die sich vielleicht nicht eindeutig als Mann und Frau identifizieren. Über die haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Also wir sind dazu angehalten, möglichst so zu reden, zu berichten, dass sich möglichst alle Menschen angesprochen fühlen. Das ist aber keine Verpflichtung. Da geht es auch viel eher um eine gewisse Kreativität in der Sprache. Also dass man nicht immer sagt, meine Damen und Herren, sondern dass man eben sagt, ich begrüße alle, die hier zuhören, wie das Frau Lucke ja eben auch gemacht hat.
Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht die Medien? Entscheiden die mit, wohin sich die deutsche Sprache entwickelt?
Die bilden es zumindest ab. Ich glaube, man würde den Einfluss der Medien zum Teil überschätzen, wenn man jetzt sagt, jetzt nur weil im Heute-Journal der ein oder andere Moderator oder eine andere Moderatorin dieses Gender-Sternchen mitspricht, wird jetzt sich die ganze Gesellschaft verändern. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, dass wir vielleicht auch ein bisschen abwarten müssen, was setzt sich eigentlich durch. Also ich zum Beispiel gendere aktiv eigentlich nicht, lehne es für mich eigentlich auch ab, aber merke, dass sich in meinem allgemeinen Sprachgebrauch, der dann teilweise auch über den Sender kommt, sich manchmal auch so ein MitarbeiterInnen zum Beispiel einfach einschleicht, weil es einfacher ist, weil es eben dann auch möglichst viele Menschen mitnimmt.
Nun haben Sie über die klassischen Medien gesprochen, Radio, Fernsehen zum Beispiel, auch die Zeitung. In den sozialen Medien spielt da das Gendern, das Gender-Sternchen eine Rolle?
Eigentlich eine viel geringere, als wir vielleicht annehmen, zumindest in diesen allgemein großen sozialen Medien. Es wird natürlich verwendet, aber auch nicht so durchgehend. Aber diese Rolle der sozialen Medien war natürlich sehr stark, indem es diese Entwicklung, die wir jetzt als plötzlich wahrnehmen, also dass es auf einmal um geschlechtergerechte Sprache gehen soll, dass sich das auf einmal so beschleunigt hat, diese Diskussion. Und die kommt schon über diese sozialen Medien, weil es ja vielen Leuten ermöglicht, die Stimme zu erheben, die vielleicht in den Medien bislang nicht so wahrgenommen wurden. Das sind weniger die Frauen, sondern eher Transmenschen, queere Menschen, die dieses Thema Geschlecht und Sprache dann nochmal in den Vordergrund gebracht haben.
Frau Lucke, nun haben wir von Frau Betz gerade gehört und Frau Betz, Sie bleiben ja auch noch bei uns bis zum Ende der Sendung, falls auch noch Fragen in Richtung Medien kommen, um die auch vielleicht mit einschätzen und beantworten zu können. Frau Lucke, nun haben wir von Frau Betz gerade gehört, es wird in den Medien weniger weniger gegendert, als man vielleicht erwartet. Würden Sie sich das mehr wünschen?
Also eigentlich ja. Auf der anderen Seite denke ich, Frau Baetz hat gerade das Wort einschleichen benutzt. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen und ich fühlte mich da erinnert an auch wieder an die 1960er Jahre. Da gab es erstmalig den Versuch, in den Hauptnachrichtensendungen die Nachrichten von einer Frau sprechen zu lassen. Und mit Rücksicht auf das gemischtgeschlechtliche Publikum ließ man während der ganzen Nachrichtensendung so eine Bauchbinde laufen, Miss XY liest nur, Miss XY liest nur. Das hat ganz viel mit der Glaubwürdigkeit weiblicher Sprecherinnen zu tun. Inzwischen liegen auch die Frauenstimmen, das hat man empirisch festgestellt, im Durchschnitt tiefer. Das heißt, wir haben im Grunde genommen so eine auch Maskulinisierungstendenz, die wieder zusammenfällt. Frau Baetz hat es angesprochen, dass wir es noch nicht angesprochen haben, inter- und transidente Menschen. Das ist ja alles kein Zufall. Wir leben im Grunde genommen ja in einem Zeitalter der Neutren, der Hermaphroditen, wo sich immer mehr ehemalige Gegensätze, von denen Mann und Frau ja nur einer ist, immer mehr angleichen. Und ich glaube, das ist, weil das ist ja unser Generalthema, auch wieder ein Teil dieser großen Aufregung, dass wir merken, Mensch, da schwimmt uns eigentlich mehr davon als so ein paar Schrägstriche und angehängte Innen. Also ich glaube, das ist fast instinktiv, wird das so wahrgenommen, dass da, um das jetzt mal mit Niklas Luhmann zu sagen, also nicht nur was der Fall ist, sondern auch was steckt dahinter. Und das spüren Menschen.
Herr Lubin, aus Ihrer Sicht als Sprachwissenschaftler, welche Rolle haben die Medien in dieser Gender-Debatte?
Ich denke, die Medien spielen eine große Rolle, weil sie eben so viele Menschen erreichen. Und das ist eben auch, glaube ich, der Grund, warum diese Positionierung, die Einzelne vornehmen, teilweise auch auf so großen Widerstand stößt. Und insofern sind die Medien dort, glaube ich, auch natürlich ein Abbild der Gesellschaft, auch der Prozesse, die in der Gesellschaft sind. Aber sie müssen sich natürlich auch gleichzeitig als einen Verstärker verstehen von solchen Tendenzen, insbesondere wenn es sich um tatsächlich Personen handelt, wie beispielsweise Klaus Kleber oder Petra Gerster oder Anne Will, die sich ja zu dieser Thematik auch ganz klar geäußert haben und ihre Position sehr genau erläutert haben. Also insofern denke ich, die Medien spielen eine große Rolle. Und es wird allerdings manchmal natürlich auch dann vielleicht zu wenig gesehen, dass ja auch in den Medien eine Pluralität abgebildet wird. Und neben Petra Gerster und Klaus Kleber und Anne Will es eben auch sehr, sehr viele andere gibt, die eben nicht diese sprachlichen Formen verwenden.
Herr Lubin, darf ich vielleicht mal kurz nachfragen? Sie haben gesagt, Medien müssen da ein Verstärker sein. Müssen die das wirklich?
Sie sind zwangsläufig einer. In diesem Sinne habe ich das gemeint. Sie können, glaube ich, gar nicht anders, als tatsächlich aufgrund ihrer Reichweite, die sie im Normalfall, jedenfalls die großen öffentlich-rechtlichen Sender haben, tatsächlich auch einnehmen. Und das müssen sie reflektieren. Ich glaube, das ist ja auch gerade das, was beim Deutschlandfunk oder bei ARD und ZDF so auch geballt in letzter Zeit angekommen ist.
Nun haben wir von Frau Baetz auch gehört, Herr Lubin, dass es in vielen Medien freigestellt ist. Auch hier beim Deutschlandfunk. Natürlich ist eine Sensibilität vorausgesetzt, aber trotzdem kann jeder für sich selber auch entscheiden, wie er diese Sensibilität nun sprachlich auch umsetzt. Aus Ihrer Sicht ein richtiger Weg, weil wir haben ja eben mehrere Mails auch bekommen, die immer wieder gesagt haben, da wird was von oben aufgedrückt, da geht es um Spracherziehung und wir sollen da in eine ganz bestimmte Richtung, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, gedrängt werden. Ist es wichtig, das offen und frei zu lassen und individuell entscheiden zu lassen?
Ich denke ja, wobei natürlich in den Medien auch immer gewissermaßen betriebliche, redaktionelle Richtlinien auch sicherlich eine Rolle spielen. Aber ich finde es richtig, dass in diesem Bereich es nicht geschieht. Denn was wäre denn die Alternative? Dass wir Menschen vorschreiben, wie sie zu sprechen haben. Das ist ja etwas, was eigentlich unserem demokratischen, freiheitlichen Grundkonzept unseres Landes doch auch sehr maßgeblich widerspricht. Und insofern, glaube ich, kommen wir eigentlich aus dieser ganzen Debatte nicht heraus, ohne uns gegenseitig die Freiheit zu lassen, sprachlich uns so zu verhalten, wie wir es für richtig halten und es nicht vorzuwerfen.
Aber gleichzeitig, Herr Lubin, gleichzeitig ist es natürlich schon, finde ich, eine Gefahr für den Journalismus, wenn das Ganze so als Elitenprojekt wahrgenommen wird. Ja? Meiner Beobachtung, Frau Lucke mag mich nachher korrigieren, ist das ja eine Entwicklung, die sehr stark aus der akademischen Welt kommt. Und wir haben im Journalismus, der Journalismus ist auch sehr stark akademisch geprägt, also fast alle Journalistinnen und Journalisten haben inzwischen ein Hochschulstudium, ohne geht es eigentlich kaum noch, und nehmen quasi aus ihrem Hochschulstudium diese geschlechtergerechte Sprache oder eben auch die ganze Identitätspolitik mit und verwenden sie dann auch. Und wir haben natürlich gerade zurzeit das Problem, dass der Journalismus als Teil einer Machtelite gesehen wird, von vielen Menschen, nicht von allen natürlich, dass man zu stark mit der Politik kungelt etc. Und wenn dann natürlich jetzt wieder so ein Projekt, was aus der akademischen Welt kommt, was nicht in diesen beim Normal, in Anführungszeichen Normalbürger angekommen ist, jetzt verwendet wird, da sehe ich natürlich schon, dass die Menschen zu Recht misstrauisch werden.
Ich gebe das direkt auch mal weiter, Frau Lucke, bevor wir dann auch unsere nächste Hörerin auch mit hier in die Runde mit hineinnehmen. Sehen Sie eine Gefahr darin, dass, wie wir es auch Hörerseite und Hörerinnenseite auch mitbekommen, dass das so als Elitenprojekt dargestellt wird, wo dann vielleicht auch, wie Frau Belz gerade gesagt hat, die Medien mit eingebaut und integriert werden?
Also das würde ich aufgrund von anderen Prozessen, die wir schon beobachten konnten, ziemlich gelassen sehen. Nehmen Sie etwa die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft, also unter Heteropaaren. Das war auch, wenn man so will, erstmal ein Elitenprojekt, was in der Hauptsache in Universitätsstädten Anfang der 80er Jahre ihren Ausgang genommen hat. Mittlerweile ist das ein flächendeckendes Phänomen. Und wenn ich heute zum Beispiel Sie haben mich jetzt als Professorin vorgestellt, das hören, also jetzt sind die wahrscheinlich in der Schule, aber das hören vielleicht jetzt irgendwann auch mal junge Frauen. Und dann denken, da kann da eine Professorin werden. Hätten Sie jetzt gesagt Professor, dann wäre das, wurde auch vorher schon gesagt, hätte das andere Konnotationen ausgelöst. Und insofern denke ich, kann man da, wie zum Beispiel auch bei der Mode, von solchen Trickling-Down-Effekten ausgehen. Mag das jetzt erstmal ein akademisches Phänomen sein, es sieht irgendwie durch und diffundiert dann in die Bevölkerung. Also das sieht man ja jetzt auch schon, nehmen Sie etwa, es gibt plötzlich den Begriff der Kauffrau statt des Kaufmannes etwa. Wir haben Frauenfußball, obwohl da komischerweise immer noch die Damenmannschaft aufläuft. Da sieht man auch die Persistenz des Maskulinum, was sich eben nicht so schnell ausschleicht.
Unsere nächste Hörerin soll jetzt hier zu Wort kommen, Karin Körner aus Sachsen. Frau Körner, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ist das ein Elitenproblem, über das wir heute reden, wo die Medien möglicherweise auch eine Rolle mitspielen? Wie ist Ihre Sicht?
Ja, also ich will mal grundsätzlich meinen Eindruck sagen. Ich halte die ganze Gender-Debatte jetzt mit den einzelnen sprachlichen Erscheinungsformen für eine symptomatische Diskussion, weil das ist ja viel umfassender. Hier geht ein systemisches Ding zu Ende, nämlich das Patriarchat ist zu Ende. Es ist passiert und nicht aus Zufall. Und wenn wir überlegen, wie lang das Patriarchat existiert hat, vor kurzem hieß es ja noch das Weib, die Weiber und so weiter. Aber das geht zu Ende in wirklich befreiender Form. Und das wird auch länger dauern, bis die Sprache dafür von allen akzeptierte Formen findet. Also ich kann nur sagen, die Medien, ja, das ist ein Teil, aber es ist in allen Gesellschaftsbereichen angesagt und deswegen ist es auch so aufregend.
Das Patriarchat geht zu Ende. Frau Lucke, nun könnte man ja sagen, 2022, ich habe es eben schon auch mal versucht anzusprechen, die Gleichberechtigung in vielen, vielen Bereichen umgesetzt, die Gleichstellung von Mann und Frau in vielen, vielen Bereichen schon umgesetzt. Muss das am Ende auch sprachlich tatsächlich geschehen und vollzogen werden aus Ihrer Sicht? Oder kann nicht an der einen oder anderen Stelle das generische Maskulinum doch eine Zukunft haben?
Also ich mache mich jetzt nicht zur Speerspitze irgendwie einer Sprachpolizei. Mag auch das Wort vollzogen, das erinnert so an Strafvollzug in diesem Zusammenhang überhaupt nicht. Nur muss ich sagen, dass also dieser Eindruck, dass wir also eine vollständige Gleichberechtigung, Gleichstellung und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in unserer Gesellschaft hätten, dem ist einfach nicht so. Denken Sie etwa, das naht ja jetzt dann wieder im März, an die Einkommensungleichheit zwischen Männern und Frauen, die nach wie vor existiert und die ist auch nicht irgendwie einfach wegzudiskutieren.
Das heißt, Herr Lubin, genauso wie sich die Gleichberechtigung, wie das ein Prozess ist, so ist auch dieses Sprache Mann, Frau in gleicher Weise zu berücksichtigen, ist auch ein Prozess, der auch nicht mehr aufzuhalten ist möglicherweise, so wie wahrscheinlich auch die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Mann und Frau sicherlich nicht mehr aufzuhalten ist.
Es gibt da ja eine ganze Reihe von Impulsen und die gesellschaftliche Entwicklung vollzieht sich in eine offensichtlich in eine bestimmte Richtung. Und solche Impulse sind teilweise eben auch welche, die man auch kaum negieren kann. Also ich erinnere nur beispielsweise an die Änderung des Personenstandsgesetzes zum 01.01.2019. Seitdem muss ja beispielsweise in Stellenausschreibungen stehen, männlich, weiblich, divers. Das geht auf dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil zurück. Und in der ganzen Debatte muss man ja berücksichtigen, dass sehr unterschiedliche Formen der Kommunikation dabei auch vorkommen können. Wenn ich mir also jemanden vorstelle, der in einem kommunalen Behörde arbeitet und eine Wahlbenachrichtigung zu verfassen hat, die tatsächlich alle Leute erreichen soll, die dort wahlberechtigt sind, dann gibt es da das objektive Problem, hier eine Anrede zu wählen, die tatsächlich diesen Vorgaben des Bundesverfassungsgesetzes auch tatsächlich entspricht. Und das sind tatsächlich die Punkte, über die man diskutieren sollte, wie man im privaten Bereich damit umgeht. Das ist doch jedem selbst überlassen und da sollte man auch wirklich dieses Thema auch wirklich bei diesem Thema die Kirche im Dorf lassen.
Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Vielleicht noch eine Mail von Anja Forspel. Sie hat geschrieben, ich habe mir angewöhnt, öfter mal nur die weibliche Form zu nutzen. Lustig dabei, dass sich darüber nur Männer beschweren. Ich tröste sie dann damit, dass sie mitgemeint sind. Also, so viel zum Thema, vielleicht auch das Gegenteil von generischem Maskulinum. Wir diskutieren letzte halbe Stunde der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Gesellschaftliches Aufregerthema, die Debatte ums Gendern. Das ist unser Thema heute und Sie können weiterhin anrufen 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns, was die Mehrheit derzeit tut, eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Wir haben viele, viele Reaktionen ihrerseits bekommen, die ich auch versuche, auch in der letzten halben Stunde auch noch mit hier in die Runde mit hineinzunehmen. Und diese Runde besteht aus der Professorin Doris Mathilde Lucke. Sie ist Soziologin und erste Professorin für Soziologie in Bonn gewesen bis 2019 und Professor Henning Lubin ist Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache und Brigitte Betz ist weiterhin mit dabei, Medienjournalistin hier aus Köln. Und am Telefon Paul Höppner aus Berlin. Herr Höppner, grüße Sie.
Ja, hallo.
Was ist Ihre Meinung? Was wollen Sie beitragen zu unserem Thema?
Im Kern, denke ich, geht es ja in der Diskussion, das finde ich auch eine spannende Richtung heute, darum, warum das so emotional diskutiert wird.
Ja.
Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist die Selbstbestimmung dabei. Also Minderheiten haben natürlich berechtigterweise das Gefühl, selber bestimmen zu sollen, zu dürfen, wie sie zum Beispiel in der Sprache, aber auch in anderen Bereichen dargestellt werden. Andererseits ist natürlich verständlich, dass auch die Mehrheit sich nicht sagen lassen will, wie in einem gemeinsamen Werkzeug wie der Sprache da eben dann über zum Beispiel diverse Menschen geredet werden soll, beziehungsweise wie die formell eingebunden werden sollen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das kann man nur in Kompromiss und gemeinsam lösen. Und dieser Machtkampf, den Frau Lucke da dargestellt hat, der existiert, das sehe ich auch, aber der müsste vielleicht eher auf Augenhöhe geführt werden und kompromissorientiert.
Also auf Augenhöhe, meinen Sie, wird er nicht geführt?
Ja, das ist oft eben sehr emotional angeheizt, sage ich mal. Ne? Und da geht dann oft, glaube ich, so ein bisschen die Objektivität verloren und die Zielsetzung, eine gemeinsame Lösung zu finden und nicht dem jeweils anderen gegenüber etwas aufzudrängen.
Herr Hübner, Sie haben einen Punkt angesprochen, den ich spannend finde. Vielleicht darf ich in Ihrem Sinne den auch auswählen. Sie haben nämlich gesagt, ja, kompromissorientiert. Da wäre die Frage vielleicht erstmal an Herrn Lubin, geht das überhaupt? Gibt es da eine Kompromisslinie, wo man sagt, da können sich alle drauf verständigen? Oder geht das nicht? Also entweder man gendert oder man gendert nicht.
Das wird schwierig, glaube ich. Aber ich stimme mit Herrn Höppner wirklich überein. Wir kommen nicht raus aus dieser Diskussion ohne so etwas wie einen Kompromiss. Und vielleicht kann man sich auch einfach auf ein höfliches Miteinander in der Gesellschaft auch beziehen. Denn letzten Endes geht es ja darum, andere nicht zu provozieren, seine eigenen Dinge sprachlich so machen zu können, wie man meint, dass sie richtig sind, aber sich auch nicht zu empören, wenn jemand anders es eben anders macht. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg, auf dem wir aus dieser Debatte herauskommen. Ein Kompromiss könnte natürlich durchaus in bestimmten Bereichen, ich hatte eben ja vor der Nachrichtensendung den Bereich der Kommunen angesprochen, darin bestehen, eine ganz bestimmte sprachliche Form zu vereinbaren, die vielleicht nicht so stark ins Auge tritt wie der Genderstern, bestimmte sprachliche Formen in den Vordergrund stellt.
Aber Herr Lubin, sind nicht gerade Kommunen, also Verwaltungssprache, ist das nicht gerade ein Beispiel dafür, dass eine Oberbürgermeisterin, ein Oberbürgermeister entscheidet, es wird gegendert und es wird nicht gegendert und die Verwaltung hat sich dran zu halten? Also wäre das nicht ein Beispiel dafür, wo man sagt, da wird wirklich von oben was aufgedrückt?
Auch in Kommunen wird gewählt, werden viele Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen direkt gewählt, wird ein Magistrat gewählt und letzten Endes ist auch hier eine Mehrheitsentscheidung dahinter. Natürlich in einer gewissen Phase, wenn erstmal so etwas eingeführt wird, ja, aber bei der nächsten Wahl kann man wieder den Stimmzettel an einer anderen Stelle machen, wenn einem das zu viel wird.
Frau Lucke, vielleicht auch nochmal an Sie die Frage, weil das taucht auch bei unseren Hörerinnen und Hörern auf. Also ob es wirklich diese Freiheit noch gibt, zum Beispiel zu sagen, ich entscheide mich gegen das generische Maskulinum. Oder ist es dann nicht so, dass das bereits als moralisch verwerflich, als ewig gestrig betrachtet wird, dass man doch heute nicht mehr so machen kann?
Ja, also da haben wir ja jetzt eine Paralleldiskussion. Das ist ja ganz ähnlich beim Impfen, bei der Impfpflicht.
Aha, okay. Wo ist der Zusammenhang?
Dass eine Gruppe irgendwie wird moralisch, wenn auch teilweise subtil, manchmal massiver, okay, ins Unrecht gesetzt. Ne? Und das sind dann auch die, nicht auf die Wissenschaft hören, die sich nichts vorzuwerfen haben, die unvernünftig sind. Das ist im Übrigen also ein durchgängiges Muster, was man als Soziologin an derartigen Debatten auch erkennen kann, auch wie sie instrumentalisiert und hochgeschaukelt werden. Also ich bin sehr dafür, dass gerade die Sprache ist ja eine Konstruktion, basiert auf Konsens und ist eine Konvention. Und es wäre töricht, da irgendjemandem etwas aufzwingen zu wollen. Aber man könnte in der Situation ja auch auf kreative Ideen kommen. Wieso kann man nicht sagen, männlich, weiblich, divers? Divers sagt verschieden. Genauso wie gendersensibel ist ja eigentlich eine Chiffre für diskriminierungsfrei. Wir sind alle von allen anderen verschieden, also sind wir alle divers. Kleiner Vorschlag, wir könnten den Spieß so umdrehen wie gay ist okay, dick ist schön, black is beautiful. Also das wäre eine sehr subversive Strategie. Wenn ich jetzt noch mal kurz zurückkommen kann, es waren ja zwischendrin die Nachrichten, das war ein Beleg, der hätte passender nicht sein können. Da wurde berichtet, dass die Zahl der Studenten jetzt gestiegen sei und dann wurde gesagt, so und so viele Männer und Frauen. Das ist genau diese Sprachfalle, über die wir vorher schon gesprochen haben, dieses Dilemma. Auf der einen Seite werden Frauen und Männer dann wieder extra genannt, sie werden aber nicht mit Zahlen belegt und ich hätte mich jetzt zum Beispiel schon interessiert, ob jetzt eher die Zahl der nicht männlichen Studierenden gewachsen ist oder die der männlichen. Das ist also diese Kluft zwischen Informationsverlust und permanent eine Unterscheidung im Bewusstsein halten, die wir eigentlich nicht machen.
Frau Lucke, aber daran merkt man, also auch die Welt für Journalistinnen und Journalisten war schon mal übersichtlicher und einfacher. Also wie man es macht, ist es verkehrt. Und ich würde gerne im Sinne unseres Hörers, der eben angerufen hat, mit dem wir gerade gesprochen haben, wirklich auch dazu aufrufen, vielleicht auch ein bisschen abzurüsten. Aber beide Seiten, also auch diese Moralisierung, die Sie jetzt auch genannt haben, vielleicht ein bisschen sein zu lassen. Denn ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass sich ein Sprachgebrauch der Zukunft schlicht und ergreifend herausmendeln wird. Also was ist sinnvoll, worauf können sich die meisten einigen? Das wird sich durchsetzen. Und abrüsten meine ich durchaus auch bei den Gender-Verrückten, nenne ich sie jetzt mal. Also die im Grunde auch immer eine Frage von Leben und Tod daraus machen, dass man wirklich alles, jetzt im Journalismus gesprochen, permanent durchgendert. Also da haben wir als Journalistinnen und Journalisten auch wirklich ganz viel anderes noch zu tun. Machen das natürlich auch und versuchen sensibel zu sprechen, aber wir müssen auch noch recherchieren und andere Dinge tun.
Frau Bilz, wenn Sie sagen, das wird sich herausmendeln, ist das auch eine Generationenfrage, auch im Journalismus, dass man sagt, also die Jungen machen es einfach verstärkt und damit, wenn die Alten irgendwann mal weg sind. Ich habe einen Podcast gehört, da hat eine junge Frau zu ihrer älteren Kollegin gesagt, ihr hattet eure Zeit, jetzt sind wir dran. Also wird sich das einfach schon mit der Zukunft auch entscheiden, weil die Alten in Anführungszeichen dann weg sind, die vielleicht dann auch nochmal das generische Maskulinum benutzt haben?
Ein bisschen sehe ich das schon als Generationenkonflikt. Nehme das zumindest in meinem Umfeld so wahr, dass die jüngeren Kolleginnen und Kollegen da wesentlich mehr vom Gendern halten und das auch mehr durchziehen. Ich würde aber davon, ja, ich glaube nicht, dass das alle sind. Also das ist nicht nur eine Generationenfrage, aber ich fühle mich manchmal schon als ältere Kollegin auch ein bisschen unter Druck gesetzt, das auch zu tun und kann vielleicht mal sagen, ich war mal auf einer Veranstaltung, da habe ich mich selber dann als Journalist wohl bezeichnet im Rahmen einer Podiumsdiskussion, zu der ich eingeladen war und danach wurde ich so ein bisschen beschimpft, ja, aber ich sei doch Journalistin. Das ist natürlich richtig, aber mein Selbstverständnis im Beruf bezieht sich nicht daraus, dass ich weiblich oder männlich bin und ich fühle mich da manchmal auch so in eine Ecke gesteckt und dann wiederum aus gutem Gewissen sozusagen auch wieder stigmatisiert, denn ich arbeite als Journalist, also ich arbeite journalistisch, sage ich jetzt mal so, und das ist in weiten Teilen unabhängig davon, ob ich Mann oder Frau bin.
Vielleicht, Herr Lubin, schauen wir mal auf diese nachfolgenden Generationen. Wenn wir in Richtung Schule zum Beispiel auch schauen, wie sieht es da aus? Gibt es da Kultusminister und Kultusministerinnen bestimmter Couleur, die sagen, es wird gegendert und in den Schulbüchern unseres Bundeslandes wird das Gender-Sternchen stehen oder nicht stehen? Oder wie passiert das auf der Ebene?
Das ist eine wirklich hochinteressante Frage, weil wir da tatsächlich in den Bereich kommen, in den einzigen Bereich, wo die deutsche Sprache wirklich normiert ist, nämlich den Bereich der Rechtschreibung. Und im Bereich der Rechtschreibung ist es ja so, dass der Rat für deutsche Rechtschreibung, dessen Geschäftsstelle hier am Leibniz-Institut für deutsche Sprache angesiedelt ist, bislang sich nicht zum Genderstern geäußert hat, in dem Sinne, dass gesagt wurde, er gehört zur deutschen Rechtschreibung dazu oder er gehört auf keinen Fall dazu. Es ist sozusagen unter Beobachtung. Es gibt eine Art Rahmen, der vom Rechtschreibrat gesetzt worden ist, aber bislang gilt das, was bislang auch gegolten hat, nämlich, dass man allenfalls mit einem Schrägstrich und einem Bindestrich weibliche Formen an männliche anhängen kann, aber eben nicht den Genderstern. Und in Schulen wird es dann eben so ausgelegt und es gilt auch tatsächlich aufgrund rechtlicher Vorgaben, dass man sich an die Regelungen der amtlichen deutschen Rechtschreibung zu halten hat. Wenn das denn nicht geschieht, dann entsteht tatsächlich da ein Konflikt, der tatsächlich auch zum Teil in den Bundesländern derzeit ausgetragen wird.
Ich vermute mal, dass gerade natürlich in diesen Schulzeiten, dass die sehr, sehr sprachprägend auch sind. Gibt es denn da die Freiheit, auch von Lehrerinnen und Lehrern zu sagen, okay, wir wollen hier in der Klasse, auch im Gesprochenen, wollen wir entweder gendern oder nicht gendern oder ist das tatsächlich, wird das komplett freigestellt?
Also das ist ganz unterschiedlich. Also in Schleswig-Holstein beispielsweise hat die Kultusministerin festgelegt, nein, es darf nicht geschehen. In Baden-Württemberg hat man es auf die Schulen beispielsweise verlagert und gesagt, das muss dort geregelt werden, wie man damit umgeht. Was eine sehr schwierige Frage ist an Schulen, das zu regeln, muss ich sagen.
Stichwort Universitäten, Frau Lucke, wenn wir mal in die Richtung, Herr Lubin kann da natürlich auch was so sagen, Richtung Universitäten schauen. Eine Masterarbeit, Bachelorarbeit ja jetzt heutzutage, die abgegeben wird mit generischem Maskulinum. Was machen Sie als Professorin? Darf das sein? Gibt es dann doch in der B-Note dann deutliche Abzüge?
Also das kommt, sagen wir mal, auf das Thema an. Ne? Also ich bin tolerant, wenn eine Arbeit, das weiß ich nicht, also sagen wir mal über, was fällt mir jetzt gerade ein, also was nichts mit Geschlecht zu tun hat und dann schreibt jemand das eben so durch und da bleibt auch ja nichts weg, das geht durch. Wenn jemand mir eine Arbeit schreibt über die Anzahl der Ministerinnen zum Beispiel, ne? Und sie schreibt dann, ich mache alles aber im Maskulinum und setzt dann die Fußnote unten hin, aber selbstverständlich meine ich also auch Ministerinnen, dann würde ich zumindest mal in der Beratung sie darauf hinweisen und mal sehen, wie sie argumentiert. In Bayern weiß ich, dass es Empfehlungen gibt, dass also Gendern oder Nicht-Gendern keinen Einfluss auf die Benotung haben soll. Aber allein schon an dieser sozusagen Vorsichtsmaßnahme sieht man, wenn ich da noch mal drauf zurückkommen kann, auch auf Frau Beetz, die also zu Abrüstung rät. Gleichzeitig aber fällt ja schon auf, dass zum Beispiel man regt sich vor allem über die Frauenquote auf, über den Proporzminister oder den Kontingenzflüchtling oder so, wo ja überall parzelliert wird, überall diskriminiert wird, da regt man sich weniger auf. Warum? Ja. Weil zum Beispiel erst durch den Versuch der Einführung einer Frauenquote auffällt, dass in vielen Hierarchieebenen, Branchen und Berufen also eine nahezu 100-prozentige Männerquote geherrscht hat und das Qualifikationsmerkmal eben männlich war, ja, zu wesentlichen.
Frau Lucke, wenn ich da mal kurz eingrätschen darf, aber was hat diese Benennung, wieder, um wieder auf die Sprache zurückzukommen, was hat die Benennung dann damit zu tun, dass Diskriminierung abgeschafft wird? Also wo hilft es jetzt Frauen, wenn sie jetzt mehr angesprochen wird, eben auch Transpersonen, sie werden in der Sprache genannt, aber diskriminiert sind sie ja trotzdem. Also sie haben ja selber die ungleichen Einkommensverhältnisse, ne? Also dass Frauen wesentlich schlechter in Deutschland bezahlt werden als Männer, mit der Benennung zu tun. Also dieser Zusammenhang ist mir noch nicht ganz klar.
Vielleicht, Frau Beetz, passten da ganz gut auch Mails, die wir bekommen haben. Frau Lucke, dann können Sie natürlich gerne antworten. Also hier hat jemand geschrieben, was hat sich verändert durch die Ablöse des Begriffs Lehrling durch Auszubildende? Und hat die Einführung einer gendergerechten Sprechweise wirklich eine einzige Frau aus prekären Arbeitsverhältnissen herausgebracht? Also auch die Frage, ob sich tatsächlich daraus schon gesellschaftlich etwas entwickelt hat. Was wäre Ihre Antwort als Soziologin?
Ja, das Argument kenne ich, dass gesagt wird, wir haben auf der einen Seite die Welt der Sprache, das ist so das Theoretische, das Symbolische, und wir haben die Welt der harten Fakten. Aber zwischen beiden besteht ja, Herr Lubin hat das vorher im anderen Zusammenhang schon gesagt, eine Wechselwirkung. Und es fällt schon auf, dass in anderen Fällen wird gesagt hat, zuerst sind die Worte und dann folgen darauf die Taten. Und nur bei der gendergerechten Sprache sagt man, das ändert in der Realität nichts. Und das ist nun genau das, was ich nicht glaube aus soziologischer Sicht. Also wir haben in der Soziologie ein Theorem, das Thomas-Theorem, das besagt, wenn Menschen Situationen als wirklich definieren, dann sind sie wirklich in ihren Konsequenzen. Und das ist ein sehr kluger Satz. Und den, denke ich, denn der sollte in dieser Diskussion viel mehr Bedeutung erlangen.
Eckhard Buro aus Zerbst ist am Telefon. Herr Buro, grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag in die Runde.
Was möchten Sie einbringen noch?
Ja, eigentlich ist das vielleicht schon ein bisschen was so eine Art wie ein Schlusswort. Noch einen ganz anderen Gedanken, den ich schon länger habe, aber noch nie gehört habe. Vielleicht vorab, ich sehe mich als Feminist und ich bin auch für das Gendern. Ich bin fast 60 Jahre alt, also gehöre eigentlich zu den alten weißen Männern. Denke aber, dass schon unsere Altvorderungen gegendert haben. Oder warum ist die komplette Pluralform Artikel die? Das sind die Männer und nicht der Männer.
Aber da haben wir einen Sprachwissenschaftler, der es relativ schnell beantworten kann. Herr Lubin.
Ja, das ist, da sind zwei alte Formen zusammengefallen. Also im Althochdeutschen, da waren es noch unterschiedliche Formen, dir und diu, die dann in der weiteren Sprachgeschichte als die Auslautungen der deutschen Wörter alle sozusagen so ein bisschen angeglichen worden sind, in die zusammengefallen sind. Also es ist nicht so, dass wir die Pluralform im Femininum bilden, auch wenn es so aussehen mag und vielleicht auch dadurch eine gewisse ein gewisser femininer Touch in diese Pluralform reinkommt heutzutage, ist es allerdings nicht die Ursache dafür gewesen.
Ja, danke, Herr Buro, für Ihren Anruf. Ich habe so noch ein paar Stichworte hier stehen, auch die von Hörerinnen und Hörerseite auch aufgegriffen werden. Herr Lubin, das Gender-Sternchen nur in Deutschland? Und im anderen deutschsprachigen Bereich Schweiz, Österreich spielt es keine Rolle? Ist dem so?
Es ist unterschiedlich verlagert tatsächlich. In Österreich hat man sehr lange das Binnen-I, das große I mitten im Wort, bei Freund, Freundin, das I denn groß zu schreiben, präferiert. In der Schweiz stellt es sich nochmals anders dar, denn da hat man ja auch noch das Italienische und das Französische und das Rätoromanische. Und Dokumente müssen auch in diese Sprachen übersetzt werden, offizielle staatliche Dokumente etwa. Aber es ist durchaus so, dass es in anderen Sprachen, dem Französischen beispielsweise, auch typografische Kennzeichnungen gibt, mit denen dort gearbeitet wird. Ein hochgestellter Punkt, um Endungen unterschiedlicher Art abzugrenzen voneinander.
Blick ins Ausland. Aus den Niederlanden hat uns ein Hörer geschrieben und er sagt, die niederländische Sprache hat viele Reformen gekannt und bildet nur noch geschlechtlich und ungeschlechtlich ab. Also auch da nochmal verbunden mit die Frage, wie sieht es im Ausland aus, Herr Lubin? Ist dieses Gendern, ist es ein Thema auch in anderen Sprachen, diese geschlechtergerechte Sprache, oder ist sie dort vielfach gar kein Thema?
Doch, die ist in Sprachen, die in denen sozusagen diese Grundstruktur, das Genus, also das grammatische Geschlecht zu kennzeichnen, überhaupt vorkommt, ein Thema. In Frankreich hat gerade große Wellen geschlagen, weil im Petit Robert, einem bekannten Wörterbuch, das Wort Iel aufgenommen ist, nämlich eine Verschmelzung von Il und El, also er und sie, in einem Wort, so als ob wir sie sagen würden. Und das hat groß Furore gemacht. Im Schwedischen beispielsweise gibt es ein eigenes Pronomen, das geschlechtslos ist, hen, das praktisch nicht die eine männliche oder eine weibliche Person bezeichnet. Und da inzwischen auch ziemlich viel genutzt wird, auch in allen Wörternbüchern inzwischen und auch in Schulbüchern zum Teil gefunden wird. Also es gibt Diskussionen, wir sind nicht die Einzigen. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die in vielen Ländern zu verzeichnen ist.
Frau Lucke, vielleicht auch nochmal der Blick ins Ausland. Wichtig, diese Geschlechtersensibilität, auch dort, wo es möglich ist, in der Sprache aus Ihrer Sicht?
Ja, also ich denke, das ist Teil einer wirklich größeren oder sogar großen Bewegung, so wie ja auch die Frauenbewegung als die größte soziale Bewegung des 20. Jahrhunderts, bin ich überzeugt, in die Geschichte eingehen wird. Und eigentlich bahnt sich ja mit den Beispielen, die Herr Lubin genannt hat, mit diesen Verschmelzungen, wir haben das ja auch im Deutschen, in Regenbogenfamilien, die bestehen aus Mappas und Pammas, das sind also ähnlich nachgebildete Verschleifungen. Und dass das im Ende dazu führen wird, das ist eigentlich meine große Vision, dass das Geschlecht, jetzt hat das Thema Hochkonjunktur ausgetragen auf dem Schlachtfeld der Sprache, wir rüsten dann ab und irgendwann werden wir erleben, dass das Geschlecht und Gender wieder kein Thema ist. Also es war kein Thema, es war ein Tabu, wurde Thema und wird dann irgendwann wieder ein Art Thema sein. Davon bin ich überzeugt und das würde ich mir uns auch in dieser Geschlechterdebatte wünschen.
Ein weiteres Stichwort, Herr Lubin, vielleicht nochmal Stichwort Gender-Sternchen, auch in den Medien, zum Beispiel in Zeitungen oder auch Radio, Fernsehen. Es gibt auch Hörer, die anrufen und sagen, Hörerin, dann schalten wir einfach ab. Wir ertragen es nicht mehr, aus der Schweiz der Hinweis. Da ist anscheinend beim deutschsprachigen Schweizer Rundfunk eingeführt worden, kann ich jetzt von hier aus nicht überprüfen. Aber der hat gesagt, ich bin dann Richtung öffentlich-rechtlichem Rundfunk nach Deutschland ausgewandert. Also dieses für unser Sprachgefühl, dieses gelebte, gesprochene, gesetzte Gender-Sternchen, immer noch schwierig für uns und für viele auch nachzuvollziehen.
Ungewohnt. Ja, es ist auf alle Fälle ungewohnt. Es ist in geschriebener Form ungewohnt. Es ist auch eigentlich in gesprochener Form ungewohnt. Natürlich, es fällt auf. Das macht es auch so problematisch vielleicht, denn es gibt viele andere Formen, die bei weitem nicht so auffallen. Also die deutschsprachigen Nachrichtenagentur, auch die aus Österreich und der Schweiz beispielsweise, haben ja vor einigen Monaten erklärt, sie wollen gendern, allerdings ohne Verwendung des Gendersterns. Beim Genderstern muss man sagen, in gesprochener Sprache, wir haben da Vorbilder. Nehmen Sie das Wort Bäckerinnung. da haben sie die gleiche Pause drin wie bei BäckerInnen. Also es wird manchmal behauptet, das ist ein totaler Fremdkörper. Das ist es nicht in der deutschen Sprache. Auch in einem Wort wie überall oder ideell oder so etwas gibt es eine ähnliche Pause, die gesprochen wird. Und insofern ist es kein totaler Fremdkörper, aber es fällt auf. Und deshalb ist auch der zitierten Hörerin aus der Schweiz es natürlich unbenommen, ihren Radiosender auszumachen und das nicht akzeptieren zu wollen. Aber wir müssen uns, glaube ich, damit auseinandersetzen. Es ist nun mal in der Welt. Das ist, glaube ich, das, womit wir alle eigentlich konfrontiert sind und was für uns die Herausforderung darstellt.
Nun hat ein Hörer geschrieben, Sprache ändert sich kontinuierlich, sonst würden wir so reden und schreiben wie Goethe einst. Aber Sprache wird auch absichtsvoll geändert. Frau Belz, vielleicht kann man da nochmal auf die Medien schauen. Also gibt es da eine Agenda im Sinne unserer Sendung auch, Sprache in Richtung Gendern auch dann voranzubringen?
Ich denke, um es dann bei einzelnen Journalistinnen und Journalisten ja. Ich glaube, da gibt es schon ÜberzeugungstäterInnen, sage ich jetzt mal absichtsvoll. Aber in der Regel eigentlich nicht, weil man ja auch viel zu sehr darauf angewiesen ist, auch mit dem Publikum zu interagieren. Also wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben natürlich die Möglichkeit, dass wir uns nicht auf dem Markt verkaufen müssen, aber Zeitungen und Zeitschriften müssen das natürlich tun. Also es ist, wie gesagt, kein Zufall, dass die Taz das macht, dass aber die FAZ, die natürlich auch ein etwas konservativeres Klientel anspricht, das nicht tut. Ja, also ich glaube, da muss man keine Sorge haben, dass man da zu Unrecht beeinflusst wird. Es ist ja auch interessant, dass man es im Geschriebenen, also dieses Gender-Sternchen, dass es einem da relativ leicht inzwischen von der Hand geht, aber das Gesprochene noch das Problem darstellt.
Frau Lucke, vielleicht auch nochmal die Frage an Sie ganz kurz. Wir haben nur noch eine Minute. Ist es ein Prozess, weil sich unsere Gesellschaft verändert, oder ist da doch was absichtsvoll von oben auf oktroyiert? Weil das ist wirklich eine der entscheidenden Fragen auch unserer Hörerinnen und Hörer auch in den Mails.
Also den Oktroy sehe ich nicht. Das sind Prozesse, die laufen ab und verstärken sich wechselseitig. Alles andere scheint mir irgendwie mit Verlaub in die Nähe von Verschwörungstheorien zu gehen.
Dann machen wir an dieser Stelle einen Punkt. Gesellschaftliches Aufregerthema. Die Debatte ums Gendern, unser Thema heute in der Sendung Agenda mit Professor Henning Lubin, dem Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache, mit der Professorin Dr. Doris Mathilde Lucke, Soziologin in Bonn, und mit Brigitte Belz, meiner Kollegin, Medienjournalistin hier aus Köln. Das war die Sendung Agenda. Nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. An dieser Stelle verabschiedet sich Michael Röhl. Ihnen noch einen schönen Tag.